Die Luisa Miller von 2021 in Glyndebourne war eine der ersten Produktionen, die am 1. August 2021 zur Premiere wieder live über die Bühne gehen durfte. Allerdings noch unter Corona-Einschränkungen. Unter anderem durfte der Chor sich nicht auf der Bühne versammeln. Einige Jahre sind allerdings jetzt vergangen und jetzt kommt die Glyndebourne Luisa Miller nach Köln zu uns. Am 4. März ist Premiere dieser ersten Co-Produktion zwischen Köln und dem renommierten britischen Festival. Schon in Glyndebourne ist neben Christoph Loy ein zweiter Regienamen gefallen. Weil Loy an Corona erkrankt war und nicht vor Ort aktiv sein durfte, ist Georg Zlabinger eingesprungen. Zlabinger hat für Loy auch an der Royal Opera Covent Garden einen Verdi bereits umgesetzt. Er kennt also die Handschrift von Loy und seiner Regiearbeit. Wie viel Eigenes er in unserer Kölner Produktion einbringt, werden wir gleich hoffentlich erfahren, denn Georg Zlabinger sitzt mir gegenüber.
Ja, hallo, freut mich.
Das Drama von Verdis Luisa Miller nach Schillers Kabale und Liebe, wie würden Sie das in wenigen persönlichen Worten pointieren?
Es geht um eine unglückliche Liebesgeschichte zwischen der namensgebenden Luisa Miller und dem adeligen Rodolfo, der bei Schiller noch Ferdinand heißt, und die beiden können aufgrund verschiedener Widerstände und Hindernisse ihre Liebe nicht leben. Das sind natürlich die sozialen und standesgemäße Unterschiede und vielleicht andere Faktoren, die man nach und nach auch entschlüsseln kann. Das ist vielleicht eine unterschiedliche Liebesideologie. Also man merkt eigentlich von Anfang an, dass dem Werk eigentlich dieses Scheitern der Liebesbeziehung ein bisschen immanent ist. Und es landet wie so oft in einem tragischen Ende, die beiden sterben. Zurückbleiben Miller, der Vater von Luisa, der seine Tochter über alles liebt, geliebt hat. Und auf der anderen Seite Walter, der Vater von Rodolfo, der ein sehr schwieriges Verhältnis mit seinem Sohn hatte, aber auch das Beste für seinen Sohn eigentlich wollte. Und beide sehen irgendwie ihre Kinder sterben auf ganz sinnlose und willkürliche Art und Weise.
Ja, unter anderem auch, weil es einen ganz großen Intriganten in der Sache gibt, den Herrn Wurm, man hört es ja schon am Namen, der hintertreibt und erpresst und sein Ding versucht da durchzusetzen, unter anderem Luisa Miller für sich zu gewinnen, dass es nur tragisch enden kann. Die Publikumsmeinungen auf der Seite von Glyndebourne loben die Sänger der damaligen Produktion in den Himmel, vor allem Luisa, die ja auch in Köln singen wird, ebenso wie der eben erwähnte Widersacher Wurm, Manet Galloyan, Luisa und Christoph Batschik-Wurm. Die Fotogalerie aus Glyndebourne verrät dann eher ein nüchternes, kaltes Bühnenbild. Ambiente, leere weiße Wände, hohe Fenster im Jugendstil, Tische, Stuhl. Setzen Sie das Glyndebourne-Setting 1:1 im Kölner Staatenhaus um oder gibt es auch ein bisschen Veränderungen, die vielleicht einer Reifung der ursprünglichen Ideen geschuldet ist?
Wir setzen es im Prinzip konzeptionell und stilistisch so um. Natürlich bringt das Staatenhaus andere Voraussetzungen und dadurch wird sich die Bühne ein wenig verändern, so in den Proportionen, auch in den Möglichkeiten der Verwandlung. Das Orchester nimmt woanders Platz, aber im Prinzip, wie Sie gemeint haben, nüchterne oder so nennen wir es minimalistische weiße Raum, der eben darauf abzielt, sehr radikal den Fokus auf die individuelle Verfassung und auch die emotionale Situation der Figuren zu lenken, das behalten wir so bei.
Sie interessieren sich ja persönlich auch für altgriechisches Theater, habe ich im Internet herausgefunden, haben in Wien, in Ihrer Heimat, sogar ein Theater am Akademischen Gymnasium Wien gegründet, um die Orestie, Medea oder Prometheus auf die Bühne zu bringen. Der Chor wird ja hier in Luisa Miller erstmals auf der Bühne stehen. Wird er denn dann auch altgriechisch daherkommen und Kotornos-Schuhe anziehen?
So in der Art, ja. Also das ist gar nicht so weit hergeholt. Wir haben ja, wie Sie schon erwähnt haben, in Glyndebourne den Chor nicht auf der Bühne haben können und haben uns dann aber entschieden, da es ja doch eine Öffentlichkeit bedarf und auch eine Außensicht, um diesen gesellschaftlichen Kontext auch verständlich zu machen, eine Art stummen griechischen Chor aus jungen Schauspielerinnen und Schauspielern dazugezogen, die eben so eine Art Kommentar- oder Bezeugungsinstanz bilden. Und es ist auch gar nicht so weit hergeholt, weil der Chor bei Verdi erfüllt natürlich eine pittoreske Funktion. Also am Anfang sehen wir sie als so eine Feiergesellschaft im Dorf, die zu Luisas Geburtstag zusammenkommen. Aber sehr oft scheint es eigentlich so, dass der Chor wie auch eine Kommentarinstanz oder ein episches Element fungiert. Manchmal auch einen inneren Vorgang oder eine Atmosphäre kreiert. Und Richtung dritten Akt, weil das Metaphysische gerade für Luisa eigentlich eine sehr große Rolle spielt, dann auch diese Öffnung gen Himmel oder gen Jenseits manifestiert.
Also lag ich ja gar nicht so falsch mit der Vermutung. Christoph Loy und Sie arbeiten seit 2015 zusammen. Wie haben Sie sich denn kennengelernt und was haben Sie von ihm gelernt?
Kennengelernt haben wir uns im Theater in Wien, wo ich meine ersten Gehversuche als Regieassistent und Abendspielleiter hatte und dort dann auch lange Jahre gearbeitet habe, bei einer Produktion von Peter Grimes, die mittlerweile auch schon wieder aufgenommen wurde.
Und war das da die ähnliche Konstellation, Ihr Regisseur und Sie Co-Regisseur?
Bei der Wiederaufnahme dann ja, aber es ist natürlich schon ein wesentlicher Unterschied, nachdem bei Luisa Miller das Ganze eine Neuproduktion war und ich dann quasi die Umsetzung der Originalkonzeption vorgenommen habe. Und bei Peter Grimes hat natürlich er die originäre Inszenierung auch umgesetzt und dann ging es einfach nur darum, das wiederherzustellen. Und was habe ich von ihm gelernt? Ja, also zum einen ist natürlich von Vorteil, aber auch bei der Erarbeitung dieser Produktion, dass wir einen sehr ähnlichen psychologisierenden Zugriff auf Werke teilen und ich da natürlich noch wahnsinnig viel mitnehmen konnte, was es auch bedeutet, diese Psychologie in der Musik zu finden und in der Musik fassbar zu machen und zu manifestieren. Also das,
das herauszuhören, damit man da auch die Regie drauf abstellt.
Genau, und jede kleinste musikalische Bezeichnung auch zu beachten und die Wichtigkeit gibt in der psychologischen Interpretation. Also das ist auch eine Wiederholung, ein Piano, ein Accelerando und so weiter und so fort, dass das immer auch ein Ausdrucksmittel sein muss und auch so gelesen sein muss. Und natürlich handwerklich sehr viel, was Spannungen im Raum betrifft, auch was Chorarbeit betrifft. Stilistisch und ästhetisch gehen wir dann doch unterschiedliche Wege, würde ich sagen. Aber dieses Handwerkliche und die psychologische Komponente teilen wir uns hier sehr.
Und wie viel Freiraum hatten Sie jetzt? Sie sagten ja so ein bisschen, sind die ästhetischen Handschriften ja doch auch verschieden oder zumindest die Zielsetzungen. Was konnten Sie hier anders machen oder eigenständig machen? Ich meine, man muss dazu sagen, Sie haben ja auch schon in Kleinborn die Umsetzung geleitet, weil da war er Corona-bedingt nicht am Set. Wo sind da Ihre eigenen Dinge oder kann man das gar nicht so trennen?
Also das kann ich, da würde ich auch eher nach Kleinborn zurückschauen. Natürlich hat man Ideen oder so eine Vorstellung von der Szene, aber wie das dann praktisch und räumlich funktioniert, das kann nur auf einer Probe in der Live-Situation entstehen. Und das war mein Beitrag dazu. Insofern gilt es hier vielleicht natürlich gewisse Änderungen vorzunehmen, die sich auch mit den unterschiedlichen Typen Sängerpersönlichkeiten zu tun hat. Gerade weil wir auch zwei Besetzungen haben, das ist immer spannend, wenn man eine Inszenierung verfolgt, aber dann in dieser Inszenierung eigentlich dann doch auslotet, welcher Typ in welche Richtung noch ausschlägt.
Das war in Kleinborn natürlich nicht so, ne? Weil es ja ein Festival war.
Genau. Und noch dazu, nachdem das sowieso so eine sehr geschlossene Blase war mit striktem Testsystem und so weiter, kam das gar nicht in Frage.
Sie haben ja schon mit namhaften Sängern gearbeitet. La Forza del Destino, auch eine Verdi-Oper, haben Sie auch von Loy für Covent Garden übernommen und da mit Jonas Kaufmann und Anna Netrebko zusammengearbeitet. Jetzt haben Sie zwei Sänger, die Sie wieder treffen, die Luisa und den Wurm. Wie ist das, wenn man Sänger schon kennt? Wie ist das, auf neue Sänger zu treffen? Was sind da so die Herausforderungen für den Regisseur? Muss man die auch mal so ein bisschen antreiben oder bremsen?
Absolut, ja. Also das mitunter Spannendste an diesem Beruf, finde ich, ist eigentlich, wie man verschiedene Persönlichkeiten erreicht und was wer an Kommunikation oder an Input braucht. Manche brauchen mehr, manche brauchen weniger, manche brauchen eben diese antreibende Motivation, bremsen weniger vielleicht eigentlich, vielleicht woanders hinleiten, aber es ist eigentlich immer schön, wenn schon viel von sich aus kommt. Also so bleibt es eigentlich bei jeder Produktion und auch natürlich mit Sängern, die man schon kennt, immer spannend, weil die sich natürlich auch weiterentwickeln und in den jetzt 2 Jahren natürlich auch ihre Stationen durchlaufen haben und jetzt irgendwo anders stehen, stimmlich, schauspielerisch und so weiter. Ja, das bleibt immer aufregend.
Gibt es denn da konkret etwas, was anders ist bei der Luisa, bei der Frau Goloyan oder bei dem Wurm-Darsteller?
Ich habe den Eindruck, dass es in beiden Fällen noch etwas gesetzter und abgeklärter ist und dass sie beide noch mehr in sich ruhen. Was gerade für diese Luisa-Figur wahnsinnig interessant ist, die ja so eine verinnerlichte Figur ist und so tief im Glauben verankert ist und eigentlich einen starken Willen hat und ihren Weg geht, soweit sie halt kann, bis sie dann auf die schrecklichen Widerstände stößt und dann halt eigentlich auch kapitulieren muss und die Ausflucht in den Selbstmord sucht. Also das ist, finde ich, nochmal rührender und verinnerlichter geworden.
Also noch ergreifender als in Kleinbund. Da gewinnen wir hier in Köln etwas dazu. Wie sind Sie eigentlich überhaupt zur Regie gekommen? Also Sie haben ja schon mit 20, konnte ich in Ihrer Biografie lesen, Abendspielleitungen im Theater an der Wien übernommen. Und Ihre Brüder Martin und Michael sind ja auch auf der Opernbühne beziehungsweise im Graben aktiv. Waren die beiden Inspiration für Sie oder Sie die Inspiration für Ihre Brüder?
Nachdem die beiden älter sind, muss ich natürlich sagen, sie waren die Inspiration für mich, aber wir inspirieren uns jetzt gegenseitig.
Haben auch schon Produktion zu dritt gemacht, The Lighthouse.
Das haben wir auch schon gemacht, genau. Ja, ich hatte immer diesen Hang zum Theater oder auch zur Oper oder auch zur Literatur. Ich habe dann auch Literaturwissenschaften studiert und habe mir das einfach auch recht naiv mal vorgenommen. Ich probiere das mal mit dem Regieführen. Und hatte dann auch das Glück, relativ früh neben den Assistenzen auch selbst eigeninitiierte Projekte zu realisieren, was natürlich eigentlich das Einzige ist, was zählt, weil der Beruf des Regieassistenten wenig mit dem des Regisseurs zu tun hat, weil das ganz unterschiedliche Arbeiten sind. Und die Idee oder die Konzeption zu haben für ein Werk ist, finde ich, das eine, aber die Umsetzung dessen, das muss man einfach selbst erfahren und herausfinden und da bin ich sehr froh, dass ich das früh machen konnte und damit auch schnell herausfinden konnte, ja, das gefällt mir und da möchte ich hin und da möchte ich bleiben, bevor ich dann 10 Jahre mal im Assistentenjob bin und vielleicht am Ende draufkomme, das eigentliche Regieführen ist gar nicht so meins.
Mhm. So, ja. Das heißt, dieses Ideenhaben steht zwar am Anfang, aber macht nur Sinn, wenn man auch das Umsetzen oder das Repertoire des Umsetzens beherrscht.
Definitiv, ja. Also die gute Idee ist eine Sache, ist aber wahrscheinlich noch das Leichtere an dem ganzen Prozess, aber das dann auch vermittelt zu bekommen und eben, wie Sie sagen, realisieren mit so unterschiedlichen Charakteren und auch Gewerken und Teilungen, das ist ja auch so toll, gerade an der Oper, dass die unterschiedlichsten Menschen aus unterschiedlichsten Ausbildungen, aus unterschiedlichsten Hintergründen zusammenkommen und ein Ganzes schaffen. Dafür irgendwie so eine, sagen wir mal, Leitfigur zu bilden, das ist natürlich eine große Herausforderung, ein großes Privileg auch, ja.
Ist Ihnen hier in Köln irgendwas Spezielles aufgefallen? Irgendwas, was anders ist als sonst wo?
Im Theaterbetrieb,
ja,
meinen
zum
Sie?
Zum Beispiel, ja.
Naja, also definitiv ist die Situation mit dem Staatenhaus eine eigene. Also das bildet natürlich gewisse Herausforderungen, bietet aber auch andere Möglichkeiten. Und das Tolle ist, dass wir hier von Anfang an im Originalbühnenbild jetzt proben konnten über diese 5-6 Wochen. Und das ist natürlich ein ganz besonderer Umstand, den man an einem anderen Theater so nie vorfinden wird wahrscheinlich. Und so kann man natürlich von Anfang an wahnsinnig präzise und originalgetreu arbeiten. Und das ist natürlich toll.
Also werden die Darsteller sich richtig zu Hause fühlen in diesem kargen Ambiente, wo sie ihre Psychologie rauslassen.
Sobald sie sich zu Hause fühlen können, da tun sie es.
Ja, genau. Ganz herzlichen Dank, Herr Slabiger, ja, und viel Erfolg.